Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leinwandliebe, eurem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Christoph, Chefredakteur von Filmstarts und ich bin natürlich nicht alleine. Ich habe heute dabei
Julius, ebenfalls von der Filmstarts-Redaktion. Schön mal wieder hier zu sein. Ich war gefühlt schon ewig nicht mehr im Podcast mit dabei.
Ja?
Und vor allem haben wir, glaube ich, seit was weiß ich wie vielen Jahren keinen Podcast mehr zusammen gemacht. Also ich erinnere mich so ganz dunkel an die Frühphase von Leinwandliebe vor 3 Jahren. Da haben wir irgendwie so einen Jahresendpodcast mal gemacht und so und haben irgendwie über unter anderem Avengers, glaube ich, Avengers Endgame damals gesprochen. Das ist also schon ein paar Jährchen her.
Daran liegt's. Ja. Du bist halt unser Marvel-Experte und Ja. Du bist jetzt auf die Ersatzbank verfrachtet.
weil ich hier so oft über Marvel spreche. Es gibt doch nicht mehr so viele.
Ja, meine ich doch. Disney hat jetzt Marvel erstmal pausiert, dann bist du auch pausiert.
Genau, ich werde nur noch für Marvel, DC und so Kinder- und Animationsfilme werde ich ab und zu mal reaktiviert. Der letzte war Zoomania 2. Da war ich, glaube ich, dabei.
Letztes Mal.
Naja.
Ich würde auch noch gerne über unseren Podcast reden. Macht man ja hier auch nicht so oft, so einen kleinen Rückblick. Aber ich habe mir vorgestern die Folge angehört, die letzte, wo Björn und Markus Steven Gätjen zu Gast haben.
Ah ja.
Und da muss man die beiden auch mal loben. Ich fand die ganz toll, weil die so wunderbare Gastgeber waren. Also irgendwie, Steven hat ja richtig ausgepackt und so ganz offen über alles geredet. Und man musste aber gar nicht jetzt so hard-hitting ihm auf den Zahn fühlen, sondern ihn sich einfach willkommen und respektiert fühlen. Und dann funktioniert das auch. Und ich fand die beiden richtig super.
Ja, das ist auch schon das erste Interview, was Markus und Pascal damals gemacht haben, von vor, weiß ich, ein paar Monaten jetzt. Ich weiß nicht genau, wann das war. Das war auch super. Das gab es, glaube ich, auch dann bei YouTube, ne? In der kompletten Variante. Das war schön.
Genau, aber kommen wir zu heute und wir reden über Shelter mit Jason Statham, den jährlichen Statham-Film, obwohl es dieses Jahr noch einen geben wird.
Ja, dieses Jahr sogar zwei, das ist ein echtes Geschenk für Fans.
Genau, ist ja immer am Anfang des Jahres kommt ein echter Jason Statham-Action-Film in die Kinos, das muss so sein, aber weil das auch immer jedes Jahr kommt und man jetzt vielleicht auch nicht so viel Neues sagen kann, werden wir gleich sehen, ich bin selbst gespannt. Haben wir uns beide schon überlegt, was man notfalls noch machen könnte, falls wir hier in 10 Minuten durch sind.
Lasst euch überraschen, das wird auf jeden Fall schön.
Ich werde auch überrascht, weil ich habe ihm das total vorher gesagt und mit offenen Karten gespielt und gesagt, komm, lass das noch machen. Und er so, ja, gerne. Ich habe auch noch was, aber ich sag's dir nicht.
Genau, da muss ich Christoph genauso wie ihr noch ein bisschen gedulden, was ihn da erwartet.
Soll ich dich dafür jetzt ins offene Messer laufen lassen und sagen, kannst du uns mal kurz die Story des Films aus dem Kopf zusammenfassen?
dass wir den Film gesehen haben, ist jetzt schon ein bisschen her, aber es sollte trotzdem kein Problem sein, das kriege ich hin. Also, Jason Statham spielt wie so oft einen Ex-Soldaten, der quasi so ein bisschen von seinem alten Leben Abstand genommen hat, lebt hier in diesem Fall ganz alleine zurückgezogen auf einer einsamen Insel in Schottland, auf den äußeren Hebriden. Und er möchte da eigentlich ganz alleine gelassen werden und einfach so mit seinem Hund quasi alleine Schach spielen und saufen den ganzen Tag, aber wenn da nicht dieses eine jugendliche Mädchen wäre, die ihm regelmäßig seine Vorräte, hauptsächlich oft mal Wodka, bringt und ihn also mit dem Boot anlegt und hat ihm so eine Vorratskiste hinstellt und die lässt ihn irgendwie nicht so richtig in Ruhe. Und eines Tages kommt es dann, wie es kommen muss. Es zieht ein Sturm auf, während sie gerade mit ihrem Onkel auf dem Boot quasi vor der Küste schippert. Und er muss sie retten vor dem Untergang, vor dem sicheren Tod. Und weil sie sich dabei ein bisschen verletzt und es nicht von alleine besser wird, während sie da zu zweit auf seiner einsamen Insel sind, muss er dann wohl oder übel wieder mal in die Zivilisation. Und natürlich, wie sollte es anders sein, wird von einer Handykamera dabei erwischt, die, ist dann sozusagen noch der Technik oder der moderne Aspekt an dem Film, zu so einem neuen, modernen Überwachungssystem, KI-Überwachungssystem, was der britische Staat irgendwie in die Wege geleitet hat, gehört und die ihn dann sofort identifiziert und ihm so ein SWAT-Team oder so ein Elite-Soldaten-Team auf den Hals setzt und das quasi ihn notgedrungen dann aus seinem selbsterwählten Exil reist. Das ist so ungefähr die Ausgangslage.
Genau, also er hat damals irgendwo dazugehört, weswegen ganz viele Leute noch ganz sauer auf ihn sind. Und die kommen jetzt alle aus ihren Löchern angeführt. Ich glaube, man darf das verraten von Bill Nighy.
Ja, der auch natürlich schon sehr viel Routine hat und solche fiesen, bisschen schleimigen, bisschen britischen Bösewichte zu spielen.
Genau, als MI6-Chef Mana Ford, Der ist ein ganz, ganz großes Arschloch und der macht das mit großer Genüsslichkeit, spielt er das.
Ja.
Ja. Wie stehst du denn allgemein zu diesen jährlichen Statham-Brettern? Ist das noch was, wo du dich immer noch drauf freust oder sagst du?
Also ich weiß nicht, freuen ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber ich habe schon schon irgendwie ein Fleckchen in meinem Herzen dafür auf jeden Fall. Also man weiß einfach ganz genau, was man kriegt, wenn man diese Jason Statham-Filme sich anschaut. Es heißt aber auch, dass es meistens halt wirklich wenig überraschend ist. Ab und zu wagt er sich ja mal so ein bisschen aus seiner Komfortzone und macht mal irgendwie so ein bisschen was Außergewöhnlicheres, ein bisschen was anderes. Und deswegen schwankt es bei mir dann halt immer so zwischen, ist eigentlich immer okay, manchmal auch eher so durchschnittlich. Den letzten The Beekeeper fand ich ziemlich unterdurchschnittlich, aber auch, weil ich den in dieser völlig wahnwitzigen deutschen Synchronfassung gesehen habe, die so ein bisschen so ein 80er-Jahre Terence Hill, Bud Spencer-Feeling irgendwie wieder aufleben lassen hat mit so teilweise völlig Gaga-Sprüchen, die den Figuren in den Mund gelegt wurden. Darunter hat der Film so ein bisschen gelitten. Ich fand den auch nicht besonders irgendwie besonders gut inszeniert und irgendwie auch keine, bis auf eine gute Action-Szene am Schluss irgendwie auch sehr, sonst sehr, sehr bieder irgendwie so und irgendwie ohne besondere, ohne besonders hervorstechende Szenen oder sowas. Die meisten sind aber für mich so klassische Drei-Sterne-Filme, die halt so einfach gut unterhalten für 90 bis 120 Minuten und dann, ohne dass man da irgendwie den besten Film des Jahres gesehen hat, aber auch nicht irgendwie dann total enttäuscht nachher ist oder so.
Ja, jetzt hast du natürlich erstmal einen Film vergessen und dann bist du bei The Beekeeper auch noch zu niedrig, weil er hat ja zuletzt das David Ayer-Doppel gemacht mit The Beekeeper und A Working Man. Mhm.
A Working Man, genau.
Und der ist nochmal eine ganze Ecke durchgeknallt.
Stimmt, aber den habe ich nicht im Kino gesehen, deswegen habe ich den irgendwie jetzt unterschlagen. Tut mir natürlich leid für A Working Man.
Genau, der ist noch superer als The Beekeeper. Beide großer Spaß. Ich habe The Beekeeper allerdings auch in der Originalfassung gesehen. Das ist dann vielleicht nochmal anders, das zu gucken. Beide Filme, aber deswegen gar nicht so gleich alles, weil das sind natürlich beides Filme, die davon von der totalen Übertreibung leben. Mhm. Und im Vergleich dazu ist Shelter, über den wir heute reden, ja schon wahnsinnig bodenständig.
Ja.
Es ist auch wieder ein britischer Film. Also zumindest spielt er in London und fühlt sich auch britisch an, so von der Umgebung her und so vom ganzen Tonfall her. Er ist aber von Rick Roman Vaughan, dem Regisseur von Greenland und Greenland 2, der erst ein paar Monate alt ist. Also er hat jetzt innerhalb von 3 Monaten 2 Filme im Kino hier. Vorher hat er auch noch Kandahar und Angel Has Fallen gemacht, also 4 Filme am Stück mit Gerard Butler, bevor er dann jetzt auf Jason Statham übergeschwenkt ist. Und er hat ja damals auch Snitch gemacht mit Dwayne Johnson, so der erste Film mit Dwayne Johnson, wo er dann auch mal schauspielern sollte, so ein bisschen
aus seiner Standardrolle rausgefallen ist. Ja.
Genau, und gerade zuletzt die beiden Greenland-Filme, die sind ja dadurch so ein bisschen aus der Masse herausgefallen, dass wir mal so Asteroiden-Katastrophen-Filme hatten, die sehr personenbezogen sind und wo Gerard Butler dann auch überrascht hat, weil man ihn in so einer Rolle ja eher so ein Armageddon erwartet hätte und stattdessen hat man mehr so ein Charakter-Piece bekommen. Und da muss ich sagen, Shelter ist jetzt ein typischer Jason Statham-Film, aber schon mit diesem Touch.
Tatsächlich, ich habe mir das auch aufgeschrieben. Also ich fand diesen ganzen Einstieg, vielleicht so das erste Drittel oder sowas, den ganzen ersten Akt, fand ich ziemlich stimmungsvoll also sowohl irgendwie einfach ganz schön präsentiert. Der holt da wirklich eine Menge raus aus seinem Setting da auf diesen schottischen Inseln. Das sieht natürlich alles irgendwie schick aus mit Sonnenuntergang und Wolken und Wasser und irgendwie dieser rauen Natur und so. Und dann gibt es ja tatsächlich die schon beschrieben, diese eine fast schon so ein bisschen katastrophenfilmartige Szene, wo das Schiff untergeht und die junge Jessie halt eben in Gefahr gerät und von Jason Statham gerettet werden muss. Und das hat mich tatsächlich echt auch an so einen Katastrophenfilm so ein bisschen erinnert, weil halt eben auch so wieder so die Wellen sich aufbäumen und das Schiff untergeht und so. Das ist schon, da hat man so ein bisschen gemerkt, dass er so ein bisschen so diesen Touch mitbringt oder dieses Handwerkszeug mitbringt.
Genau, also es dauert mal locker eine halbe Stunde, bevor die erste Action-Szene kommt. Und also wenn man online Kritiken zum Film liest, also viele typische Statham-Fans, fühlt sich da auch zum Anfang so ein bisschen wie im falschen Film.
Genau, das, was ich jetzt gerade so lobend hervorgehoben habe, diesen stimmungsvollen Einstieg mit den schönen Naturbildern und sowas, kann ich mir schon vorstellen. Wenn man halt eben ab der ersten Minute Krawall will, dann ist das vielleicht nicht ganz das, was man erwartet.
Genau, also es ist jetzt schon eine Abkehr von dem, was er zuletzt gemacht hat. Also im Finale mäht er dann auch durch eine größere Gruppe.
Mhm.
Aber es ist auch oft einfach nur ein Gegner statt 20. Und es ist alles eine Nummer kleiner und aber ist auch wieder mit mehr Impact. Also es zählt irgendwie wieder was, es tut auch mal weh.
Mhm.
Man hat eine emotionale Verbindung, es ist nicht einfach nur bescheuert oder bekloppt oder übertrieben. Fand ich deshalb doch mal wieder ein bisschen anders. Fand ich, hat auch gut funktioniert. Wir drücken uns jetzt gerade beide so ein bisschen darum, den Namen der Hauptdarstellerin zu nennen.
Aber ich versuch's mal. Ich habe gerade extra nochmal nachgeschaut und ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Es ist Bodhi Ray Brainock.
Genau.
Das ist eine irische Schauspielerin, eine junge irische Schauspielerin. Deswegen wird der Nachname ganz anders ausgesprochen, als man es denken würde, wenn man ihn jetzt für einen englischen Nachnamen halten würde.
Genau, und sie ist jetzt gerade schwer angesagt, weil sie ihr Schauspieldebüt in Hamnet gegeben hat, als Tochter von Jesse Buckley, die dafür ja den Oscar gerade gewonnen hat. Genau, und die beiden zusammen haben halt so dieses, der eigenbrötlerische Einsiedler und das kecke Mädchen, das ihn einfach nicht in Ruhe lässt und sein Herz erwerben möchte.
Lone Wolf and Cub heißt, glaube ich, das in Anlehnung, glaube ich, an eine Manga-Reihe oder sowas, die quasi das so ein bisschen vorgelebt hat, aber was man zum Beispiel auch bei The Mandalorian und zig anderen Filmen, das ist gerade schwer angesagt, so diese Plot-Mechanik, wo halt eben der grummelige, grantige, schweigsame Held, der sich um eine jüngere, schutzbedürftige Person kümmern muss, ne? Also Mandalorian und Grogu und halt eben jetzt hier Jason Statham und Bodhi Ray Brainock.
Genau, und wenn man sowas macht, dann schreiben sich die Gags eigentlich wie von selbst, aber der Film hat kaum welche.
Nee, tatsächlich.
Also er nimmt das im ersten Drittel da wirklich ernst, da gäbe es eine ganze Reihe von simplen Pointen, die er alle auslässt, bis auf so ein, zwei ganz niedliche, aber auch nicht so übertriebene. Also er nimmt das alles sehr ernst und das führt dann auch dazu, dass die ersten Action-Szenen schon ein bisschen reinknallen. Also los geht's mit so einer A-Team-artigen Inselverteidigung, auf die er offenbar auf die er offenbar jahrelang hingearbeitet hat.
Ja, genau. Das, wo man halt alles sieht, ist der Strand, wo die junge Jessie, was weiß ich, wie lange jeden Tag lang gelaufen ist, in Wahrheit mit lauter tödlichen Fallen präpariert ist. Tatsächlich halt irgendwie auch ein witziger Ablauf, wie er dann da halt eben einen nach dem anderen von diesem SWAT-Team da niedermetzelt.
Genau, und dann geht's aber auch weiter, dann müssen sie in die Stadt und dann gibt's dann auf einmal so ziemlich überraschende Szenen, wo dann selbst Unbeteiligte auf einmal von Scharfschützengewehren in den Kopf geschossen wird und das knallt richtig, weil
das
man auch damit auch nicht rechnet.
Ja.
Also es ist, wie gesagt, ist ein Film mit Impact dann in solchen Szenen.
Vor allem fand ich tatsächlich, wo wir jetzt gerade schon da sind, weil die das nämlich direkt daran anschließt, ich glaube, meine Lieblings-Action-Szene im ganzen Film ist diese an diese Schießerei anschließende Verfolgungsjagd, wo Jesse und Jason Statham, Michael Mason heißt die Figur, ne? Glaube ich, haben wir noch gar nicht gesagt. Wo Michael Mason und Jesse zusammen fliehen in einem Polizeiauto und verfolgt werden von so einem anderen Killer, der quasi so beschrieben wird als quasi so die jüngere Version von Statham oder so quasi sein jüngerer Nachfolger, der denselben Job macht, den er früher gemacht hat. Und diese Verfolgungsjagd hat mir echt gut gefallen, weil das hat wirklich so ein bisschen, da rumpst es auch so richtig, wie du es vorhin schon so schön beschrieben hast, weil die nämlich mit diesen SUV-artigen Autos über so eine Buckelpiste quasi runterfahren und dann diese Autos auch wirklich regelmäßig abheben und so richtig schön auf dem Boden krachen wieder und so merkt, wo man dann auch mal merkt, dass diese SUVs dann vielleicht doch nicht so geländetauglich sind wie so ein richtiger, wie so ein richtiger Jeep oder sowas. Aber das hat tatsächlich Spaß gemacht und so drumherum, wenn es dann irgendwie so ein bisschen so in Richtung eher so Hand-Nahkampf-Szenen oder sowas geht, das ist dann alles so, fand ich alles so okay, solide inszeniert gewesen, aber jetzt nichts, was mich irgendwie vom Hocker gehauen hat.
Ja, die Autoverfolgungsjagd fand ich auch super, auch so mit dieser britischen Countryside, das ist mal ein bisschen was anderes und ich meine, er war jetzt in einigen Fast and Furious Filmen, sozusagen so nach oben hin kann man es nicht mehr toppen, aber so im Kleinen irgendwie wieder dahin zurück, dass man merkt, es ist handgemacht und da.
Und das ist eine richtige Fahrzeugphysik und nicht so wie diese, das ist völlig abgehoben, was sie da mittlerweile bei Fast and Furious immer abfeuern. Ja.
Ja, genau. Und das Zweite, was in der ersten Hälfte oder der ersten halben Stunde passiert, was auch super funktioniert als Vorbereitung, ist, dass man halt andauernd Bill Nighy sieht, der da seine MI6-Verschwörung durchzieht. Es gibt eine ganz tolle Szene mit der britischen Premierministerin, die ich jetzt nicht spoilern will. Aber es ist halt toll, weil man merkt, so er ist so der Typ, der hat in seinem Leben, der ist, was weiß ich, 70, Der leitet das Ding wahrscheinlich seit 50 Jahren, hat alles, was es an legalen und illegalen Spionagemethoden gibt, hat der alles gemacht. Der hat alles voll. Und sich
die Hälfte davon wahrscheinlich selber ausgedacht.
Ja, der hat das alles voll im Griff, den kann nichts mehr schocken. Mhm. Und der, also selbst wenn er rausgeschmissen wird von, oder werden soll von seiner Chefin, das nimmt er auch so achselzuckend hin. Also das ist, den kann nichts mehr aus der Reserve locken.
Ja.
Aber als er dann das Bild von Jason Statham auf seinem Laptop sieht, dann sagt er so, shit.
Und schaltet in den Panikmodus sofort.
Quasi. Ja, und damit ist so alles gesagt, weil wir haben jetzt 20 Minuten lang diesen Mann in Action gesehen, ja, der alles im Griff hat. Und da, wenn er nur dieses Bild sieht, und damit ist auch alles über Jason Stathams Figur gesagt. Man weiß so, wenn Bill Nye da Panik kriegt, dann muss da irgendwas los sein.
Ja. Und das, wobei man natürlich streng genommen auch sagen muss, dass wenn man schon einen anderen Jason Statham-Film gesehen hat, natürlich auch schon alles gesagt ist über diese Figur. Weil das natürlich halt auch einfach so eine Figur ist, die man schon in zig anderen Filmen von ihm gesehen hat. Genau, also es ist wirklich im Prinzip genau dasselbe wie bei den beiden Filmen davor. Ich glaube, sowohl bei Beekeeper als auch bei A Working Man, wenn mich meine Erinnerung jetzt nicht täuscht, war er, ist er auch ein ehemaliger Elitesoldat, der jetzt halt eben in einem anderen Job tätig ist und wieder zurück in sein altes Leben geworfen wird. Also das ist wirklich, ne, also hat man schon mal gesehen.
Hat man schon mal gesehen. Und da ist so ein bisschen das Problem, was ich dann hatte, was mir die zweite Hälfte so ein bisschen versäuert hat, ist, wir haben ja quasi so Staatsfeind Nummer 1, aber mit noch viel modernerer Technik. Also diese Idee, dass man wirklich überall sind Kameras und das MI6 hat quasi Zugriff auf alle davon und kann mit KI alles auswerten. Und wenn irgendwo jemand auf die Straße geht, dann haben die in einer Millisekunde das. Aber die Verschwörung an sich, die da hinter den Kulissen des MI6 läuft, die ist halt sowas von geradlinig und oberflächlich. Also wirklich so das absolut Basic. Das wirkte, passte nicht so richtig dazu, dass man sagt, man nimmt sich für die Charaktere so viel Zeit und so. Mhm. Da hätte man sich doch irgendwie noch mal so einen Twist ausdenken können.
Ja, oder das halt einfach wirklich noch mehr reduzieren können, weil jetzt in dieser, so wie es jetzt ist, ist es halt irgendwie auch witzlos, weil es ist irgendwie die stellvertretende Chefin von Bill Nye, ich glaube, gespielt von Naomi Ackie, ne, wenn ich mich nicht täusche, ja, nach zwei Szenen später hat sie quasi schon alles durchschaut und die komplette Verschwörung auf einmal schon den Durchblick und so, und das ist halt alles komplett spannungsfrei und irgendwie auch deswegen halt irgendwie witzlos, und stattdessen hätte man dann vielleicht einfach doch noch mehr Zeit auf diese Beziehung zwischen Jesse und Mason irgendwie investieren können, weil die, fand ich tatsächlich, hat erstaunlich gut funktioniert. Ich meine, klar, wie ich gerade schon gesagt habe, es ist natürlich auch nichts Weltbewegendes und auch nichts Neues, aber es ist ja auch nicht ohne Grund so, dass es diese Plotmechanik so häufig gibt. Es funktioniert halt einfach so. Das geht dann irgendwie dann doch relativ schnell ans Herz. Die Rolle von Bully Ray Brainerd ist so ein bisschen undankbar am Anfang. Ich habe mir zwischendurch, waren so ein paar Momente, wo sie so ein bisschen so die Spielverderberin sein muss oder so, in so eine undankbare Rolle gedrängt wird. Aber schlussendlich funktioniert das doch erstaunlich gut und man glaubt den beiden das dann halt auch einfach, dass die irgendwie zu so ein bisschen ein Vater-Tochter-Duo irgendwie zusammenwachsen.
Ja, ja, und das, ich meine, man muss es ein bisschen schlucken. Also dann, wenn er dann so sagt, ja, vielleicht wäre es doch nicht so gut, wenn du jetzt bei mir bleibst, wo hier irgendwie die halbe Welt jetzt mich umbringen will und wir irgendwie in den letzten 24 Stunden von 20 verschiedenen Leuten beschossen wurden und irgendwie drei von unseren Autos sind auch schon in die Luft geflogen, wäre vielleicht ganz gut. Und sie dann so meint, nee, das ist immer noch besser, als irgendwie keine Eltern zu haben.
Und ganz allein zu sein, und
wobei die sich auch erst seit 2 Tagen kennen. Oder, naja gut, sie war ja vorher lange auf seiner Couch, aber trotzdem, das muss man ein bisschen schlucken. Aber wenn man nicht drüber nachdenkt, dass es eigentlich ein bisschen blöd ist, so rein emotional funktioniert das trotzdem super.
Ich meine, ein noch besserer Film oder Film, der sich noch mehr für diese Beziehung zwischen diesen beiden Figuren interessiert hätte, der wäre da vielleicht natürlich an diesem Punkt, den du gerade beschrieben hast, irgendwie noch so ein bisschen tiefer eingetaucht und hätte vielleicht irgendwie auch, irgendwie versucht darzustellen, warum das keine gute Idee ist, dass sie irgendwie der Killer mit der jugendlichen Ausreißerin oder dem jugendlichen Waisenkind irgendwie ein neues Leben anfängt. Aber gut, das ist vielleicht, führt jetzt vielleicht auch einfach zu weit für den Statham Actioner des Jahres, wie du es einleitend schon so schön genannt hast.
Ja, das ist jetzt die bodenständige Variante. Wir haben ja schon gesagt, weiter im Jahr kommt dann noch Mutiny von dem Regisseur von Plane, einem weiteren Typen, der also, oder weiteren so Regisseur.
So ein Action-Handwerker.
Ja, genau. Und der auch von Butler zu Statham umschwenkt.
Die, genau, das, die reicht sich einfach wild die Klicke, die hat. Wie sie.
Muss man sich jetzt drüber streiten, ob das sozusagen der Aufstieg oder der Abstieg ist? Ich würde eher Aufstieg sagen. Aber
von Butler zu Statham oder?
Ja, was so das weltweite Star-Tum angeht.
Ja. Mein Butler hat sich schon auch so seine, hat schon auch seine Nische gefunden. Ne? Der ist, muss man schon auch sagen, irgendwo da halt neben oder unter Statham.
Schon, ich glaube, deshalb unter, weil irgendwie so gefühlt die Hälfte der Butler-Action-Filme sind Direct-to-DVD.
Ja.
Während Statham eigentlich immer ins Kino kommt.
Immer noch
kommt.
Ins Kino kommt, das stimmt, ja. Ja.
Deswegen so eine kleine Stufe drunter. Auf der anderen Seite hat er natürlich Drachenzähmen und so jetzt gerade am Laufen. Das sind natürlich dann auch die großen Blockbuster. Ja, beides. Also Statham auf jeden Fall an sich guter Mann. Und das ist jetzt die bodenständige Variante. Man kriegt eine Figur, die man schon kennt. Man kriegt sie wieder etwas sauberer und ausführlicher erzählt. Dementsprechend war ich ein bisschen mehr drin als bei den vorigen, hatte aber nicht ganz so viel Spaß, weil es halt dann auch nicht so völlig drüber geht. Und dafür, dass es insgesamt so bodenständig erzählt ist, wirkt halt die Verschwörung sehr lieblos. Also wenn man sich schon so viel Zeit nimmt, dann kann man da auch irgendwie was ein bisschen intelligenteres oder tiefergehendes oder wendungsreicheres erzählen.
Ja.
Deshalb bin ich wieder bei deinen typischen 3 Sternen. Für den jährlichen Statham-Action, ne? Wobei die letzten Working Man und Beekeeper bei mir sogar noch mehr bekommen haben.
Ja, bei mir ist es genau andersrum. Für mich ist das jetzt quasi mit Rückblick auf, wenn man nur den Blick auf diese 3 Statham-Actioner wirft, jetzt quasi der Höhepunkt. Also die haben sich für mich tatsächlich von Film zu Film gesteigert. Und Beekeeper fand ich am schwächsten von den 3. Working Man fand ich so halt so einen typischen 2,5-Sterne-Film, der hat mir nicht ganz so gut gefallen. Und den fand ich jetzt tatsächlich so insgesamt den rundesten und stimmungsvollsten von den 3 zumindest.
Genau, und damit ist wirklich fast alles über diesen Film gesagt. Geht ins Kino, wenn ihr Statham-Fans seid. Das ist schon, kann man nicht viel falsch machen. Wenn ihr nur ihn prügeln sehen wollt, kommt einfach eine halbe Stunde später. Das machen erschreckend viele Menschen, wenn ich im Kino bin. Da kommen also, oft kommen dann Leute mit Popcorn und Cola, wo ich weiß, draußen war eine ewig lange Schlange. Das heißt, die müssen eh schon zu spät gekommen sein und haben sich dann aber erst noch mal eine halbe Stunde angestellt und kommen dann nach einer Dreiviertelstunde in einen 90-minütigen Film, wo sie die Hälfte verpasst haben und haben dann noch mal 20, 30 Minuten mehr verpasst, nur um Popcorn zu haben. Da kriege ich, das geht da.
Vielleicht, es gehört einfach für manche Leute gehört das einfach dazu. Die können nicht ohne Popcorn und Cola ins Kino gehen.
Ja, genau. Also das könnt ihr dann hier mit der halben Stunde machen, wenn ihr gar nicht anders könnt. Und wenn Statham nicht auf die Fresse gibt, dann braucht man ihn auch nicht sehen. Aber deswegen kommen wir jetzt zu den 2 Sachen, die wir uns ausgedacht haben. Fange ich an?
Lass mich mal anfangen, weil die Sache, die ich vorbereitet habe, die wäre jetzt quasi noch direkt zu diesem Film. Und zwar, guck mal, also ich war vorhin mal wieder bei Reddit unterwegs und bin da auf ein Jason Statham Bingo gestoßen. Und ich habe gedacht, wir machen das jetzt mal und gucken mal, ob einer von uns ein Bingo vollkriegt. Also ich habe jetzt hier 3 verschiedene Zettel und da stehen so schöne Sachen drauf wie Ex-Soldat oder Explosion oder irgendwas mit Boot.
Was sollen wir machen jetzt?
Also halt ein Bingo. Musst du halt immer ankreuzen, wenn das auf den Film zutrifft.
Aber dir auf nur Shelter?
Nur Shelter jetzt.
Okay, ich fange an. Du darfst dann auch, ne?
Mach du mal erstmal.
Fliegt ein Flugzeug, ja.
Fliegt ein Flugzeug?
Nee, fliegt er nicht.
Nee, in dem Film nicht. Nee. Taucht.
Taucht, ja. Ja, rettet sie auf jeden Fall. Also dann machen wir hier ein X. Du bist auch mit.
Achso,
das ist dieselben.
Nee, bei mir sind sie anders und teilweise durch halt eben auch eine andere.
Schraubt ein Fahrzeug.
Mach du erstmal, ich mach dann meins.
Schon. Doch, klar.
Ja.
Schraubt ein Fahrzeug, ja. Kontrolliert Frau.
Verstehe ich nicht so richtig, was das heißen soll, ehrlich gesagt.
Würde ich jetzt mal nein sagen. Ja, die sagen. Ist ja gerade die Idee, dass sie ihn.
Ja.
Tote Ex-Frau.
Nicht, dass wir wüssten. Waisene, da wird, glaube ich, über ihn gesagt, ne? Waisenkind. Irgendwie. Aber von der Ex-Frau ist, glaube ich, nichts zu hören. Also nein.
Nee. Auf jeden Fall wegen Fritsching, ne?
Ach so meinst du.
Aber ja, es ist hier, ja, ist ja, hier ja. Nicht. Also wenn,
als Motivator meinst du, ja. Nee.
Deeper Spruch. Mit Sicherheit, aber ich weiß es nicht mehr.
Ja, doch, schon irgendwie sowas. Ich glaube, das kann man, bei dem Film kann man das, glaube ich, schon zugestehen.
Ich glaube, er sagte einige ganz tiefe Sachen zu ihr auf jeden Fall.
Ja,
so dann Slow Motion, dramatisch. Da glaube ich, weiß es nicht mehr, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der Film keine Zeitlupe hat. Das würde auch nicht passen.
Nee, keine einzige. Könnte ich nicht, dass ich mich daran erinnern würde.
Jemanden Leben retten natürlich.
Natürlich.
Ex-Soldat, also nicht wirklich, weil es ist ja irgendwie Spion oder so,
ja,
aber
das
zählt.
Ja, das zählt auf jeden Fall.
Traum der Vergangenheit. Das müsste eigentlich Trauma heißen, ne?
Traum, wahrscheinlich heißt das Trauma der Vergangenheit. Ja, oder? Also, weil irgendwie Waisenkind und traumatische, und wer hat sich da irgendwie von seinen von seinen ehemaligen Auftraggebern losgesagt.
Und ja, aber weiß davon, ich nicht, würde ich nicht sagen.
Okay.
Vater ist jetzt ein bisschen doof, weil es gerade darum geht, aber er ist halt geiler.
Ja, aber Vaterfigur schon. Also ich würde sagen, könntest du ankreuzen.
Okay, macht hilft eh nichts. Hat Haare? Nein.
Nee, also ich meine halt so die üblichen Stoppel, ne? Aber
trinkt Bier auch nicht.
Aber Alkohol, also das zählt.
Ja, was wurde
dann? Wodka trinkt er doch
Ach so, gut, okay.
Quasi die ganze Zeit, wo er auf seiner Insel ist.
Verfolgungsjagd, ja.
100%.
Schließt etwas kurz.
Na gut, irgendwie muss er ja die ganzen Autos zum Laufen.
Er versucht's ja.
Nee, wir sehen's nicht, aber irgendwie muss er ja diese ganze, er klaut ja drei Autos oder sowas.
Ja, das macht er schon.
Ja.
Bikini? Nee.
Nee.
Dann habe ich keinen.
Kein Bingo. Viele Kreuze, aber kein Bingo.
Kein Bingo, aber es ist, ich hab ganz oft 3 von 4.
Aber so, jetzt bin ich dran. Also seine Vergangenheit holt ihn ein. Ja.
Ja. Hast du dir vorher den ausgesucht, der Bingo
nee,
hat?
Nee, ich habe einfach durch Zufall. Also hier ist noch ein anderer, den können wir gleich auch noch machen sonst. Blickkontakt durch Rückspiegel. Sie sitzen, glaube ich, immer nebeneinander im Auto, also nein. Slow Motion dramatisch, nein. Kontrolliert Frau, nein. Schließt etwas kurz, ja. Bastelt etwas.
Ja, die ganzen A-Teams fallen.
Stimmt,
also die
ja,
sind
klar.
Zwar schon gebastelt.
Ex-Söldner zählt auch als Ex-Soldat. Hacking?
Nein.
Doch, also Ex-Söldner, Ex-Soldat, Ex...
Nein, Hacking aber nicht.
Hacking? Na gut, doch, es gibt eine Hackerin in dem Film. Die Helferin davon, der...
Ja, aber er ja nicht.
Ach so, du meinst, okay, aber, okay, also dann nicht. Das wäre nämlich mein Bingo. Du willst mir nur nicht mein Bingo gönnen. Okay, irgendwas mit Boot, ja. Oberkörperfrei? Nein, tatsächlich nicht. Explosion, auf jeden Fall. Korrupter Cop?
Ja, das kannst du gelten lassen, das ist halt korrupte MI6-Leute.
Ja, genau. Trainiert? Ja. Tut er nicht, aber hat er natürlich für diesen Moment, wo ihn die Soldaten da irgendwie
kommen. Nee, auch nicht. Also okay, das kann nicht. Jetzt nicht.
Verschwörung, ja, auf jeden Fall. Besiegt alleine mehr als 3 Personen, 100%ig. Trauma der Vergangenheit nicht, okay. Ganz knapp. Also ich habe hier auch 3. Ich habe 3x3.
Ich habe 4x3.
Ganz knapp. Okay, willst du noch das letzte machen?
Ja, warte. Ich kreuze jetzt einfach an und sag nur die Sachen, die neu sind. Das hatten wir schon, Ex-Soldat. 1,5 Minuten Kampfleiche. Was heißt das?
Sag mal.
Innerhalb von 1,5
Minuten. Ach so, erste 5 Minuten, glaube ich.
Ach so, ersten 5 Minuten Kampfleiche.
Tatsächlich
gerade nicht in diesem Film.
Ja, ja.
Explosion, ja, sein Haus explodiert, ja. Leben retten, ja. Korrupter Kopf, wir haben ein
Bingo.
Ein Bingo.
Sehr schön, um Christoph Waltz zu zitieren. In den Glorious Bastards. Sehr schön.
Genau.
Das freut mich, das ist sehr schön, dass das jetzt geklappt hat. Auch diesen Film, also das zeigt vielleicht auch nochmal, dass es ein sehr typischer Jason
Statham ist. Ja, es hat halt jetzt bis zur dritten Seite gedauert, weil es nicht der typischste Jason Statham ist.
Und ich meine, Bingo ist natürlich auch immer ein Glücksspiel noch ein bisschen, ne? Also, wir waren ja sehr nah dran an dem Bingo.
Ja.
Also auf jeden Fall noch ein Tipp, falls ihr irgendwie noch was machen wollt im Kino, außer Popcorn essen und Cola trinken, nehmt euch auch so einen Bingo-Zettel mit und versucht mal, ob ihr das Bingo vollkriegt bei Shutter.
Ja, das könnt ihr echt mal machen. Und dann geht man mal alles Desim-Filme durch und guckt, nach wie vielen Minuten der Bingo voll ist.
Ja. So, was hast du denn vorbereitet? Erzähl es doch mal.
Aber von wann ist denn das? Der Post da bei Reddit?
Ganz, ganz frisch. Kann ich ja mal sagen, es war auf dem deutschen R-Filme Reddit. Da hatte jemand kürzlich, glaube ich, so ein bisschen so ein Post in Richtung, ich krieg's jetzt nicht mehr ganz zusammen, aber es war so ein bisschen so ein Post in Richtung, quasi ist mein, Jason Statham ist mein Comfort Food. So, ich weiß immer, was ich kriege und bin danach irgendwie glücklich und ich freue mich schon jedes Jahr wieder drauf, so ein bisschen so in die Richtung. Und dann hatte jemand quasi daran anknüpfend dann halt eben diesen Bingo-Zettel bei Reddit gepostet.
Genau, und ich hab mir was viel Langweiligeres überlegt. Wir machen jetzt unsere Top 5 Statham-Filme. Also es geht explizit nicht darum, die Top 5 Filme, in denen Statham mitspielt, zu nennen, sondern die man auch wirklich als Statham-Filme feiern würde.
Ja.
Ich habe mal geguckt, ich habe quasi alles gesehen.
Ich nicht. Mir fehlen tatsächlich so einige von diesen, sagen wir mal, ohne das jetzt böse zu meinen, 0815 Actionern, die so zwischendurch waren.
Genau, also ich glaube, mir fehlen tatsächlich The Mechanic 2 und Expendables 3.
Ah ja, die habe ich tatsächlich beide gesehen. Dafür habe ich bestimmt, wie gesagt, einige andere nicht gesehen von denen.
Ja, genau. Möchtest du anfangen mit Platz 5?
Ich fange einfach mal einen an. Okay, also ich fange mal mit einem an, zu dem ich gar nicht viel sagen kann, aber ich habe gesehen, dass ich tatsächlich Safe mit Jason Statham 3,5 Sterne mal gegeben habe. Ich erinnere mich an nichts von dem Film, muss ich zu meiner Schande zugeben. Aber offenbar hat er mir damals gut gefallen. Und das ist,
glaube
ich, auch
quasi Shelter, aber das Mädchen ist auch 12, aber chinesisch.
Genau, also das ist, das habe ich noch vom Poster ablesen können, wo mich die Jason Statham und dieses 12-jährige Mädchen zusammenzusehen sind.
Ja, da liegst du bei der Bewertung natürlich völlig daneben.
Okay.
aber da kommen wir noch zu.
Dann bitte, dein Platz 5.
Mein Platz 5 ist tatsächlich A Working Man vom vergangenen Jahr.
Ah ja.
Also mein Fazit war da, was durch und durch räudige, hirnlos Action betrifft, geht es wohl nicht viel besser. Quasi der quintessentielle Jason Statham-Reißer, ganz unabhängig davon, ob das noch nun etwas inhärent Gutes oder Schlechtes ist. Ja.
Das mit dem Showdown in dieser Villa, ne?
Ja, alles ganz, ganz räudig.
So eine Kubrick-eske Verschwörungstruppe, die sich da dann irgendwie doch trifft. Das ist nicht so?
Ja, das ist irgendwie alles ganz New York und alle verschiedenen Gruppen. ganz toll. Und ich habe auch geschrieben, wer the Beekeeper schon nicht mochte, der wird A Working Man wirklich verachten.
Ganz so war es bei mir nicht. Aber wie gesagt, so den Besten fand ich ihn auf jeden Fall auch nicht.
Ja, also A Working Man, wer räudige Action mag, der muss da zugreifen.
Platz 4 habe ich mir Revolver aufgeschrieben von Guy Ritchie. Statham ist ja noch in einigen anderen Guy Ritchie-Filmen zu sehen. Die ersten beiden, würde ich mal sagen, nämlich Snatch und Bube, Dame, König, Gras, würdest du wahrscheinlich nicht zählen lassen, weil das keine Jason Statham-Filme sind, oder?
Du zählst, was du zählen willst.
Ja, nee, aber weil wir diese Regel extra aufgestellt haben, deswegen frage ich. Und Revolver ist zumindest mehr ein Film, wo Statham im Mittelpunkt steht. Das ist auch ewig her, dass ich den gesehen habe. Ich könnte mir jetzt also nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass der wirklich so gut ist, wie ich ihn in Erinnerung habe. Aber ich fand ihn damals ziemlich gut.
Ja.
Auch 3,5 Sterne, glaube ich, gegeben.
Ja, ich bin ja ab jetzt dann auch deutlich höher. Mhm. Aber jetzt sind wir im Meisterwerk-Bereich. Wobei,
so würde ich bei keinem Statham-Film gehen.
Doch, ab jetzt kommen 4 Meisterwerke.
Okay.
Bei einem davon gehen vielleicht noch andere Menschen mit, die anderen 3 habe ich exklusiv, beziehungsweise das stimmt gar nicht, es gibt schon so eine komplette Cinephilen-Bubble, die eine bestimmte Art von Statham-Film so ähnlich liebt wie ich.
Bin ich jetzt sehr gespannt auf jeden Fall.
Und das erste davon ist auch ein Regisseur, der von dieser Bubble vergöttert wird und den ich auch sehr, sehr gut finde, der allgemein als sehr schlecht gilt, was totaler Quatsch ist, weil das immer noch einer der kinetischsten Regisseure unserer Zeit ist, einer, der Action wirklich kann. Und das ist natürlich Paul W.S. Anderson.
Ja.
Und der Film ist Death Race.
Ja.
Und der ist ganz fantastisch und ja.
Mag ich auch. Hat es bei mir nicht in die Top 5 geschafft, aber mag ich auch. soll ich schon weitermachen? Mhm. Platz 3? Dann, mein Platz 3 ist The Bank Job, sage ich jetzt mal.
Man merkt, das passt zu dir. Du hast so diese anspruchsvolleren.
So ein bisschen, ja. Wir kommen auch noch wieder in die andere Richtung, würde ich mal sagen. Den fand ich gut. So ein bisschen halt wirklich, wie du schon meintest, ein bisschen vielleicht was anderes von Statham, war das halt wirklich ja eher, also es ist ja kein Actionfilm in dem Sinne, sondern halt ein Heist-Thriller, wo irgendwie Statham eine Truppe anführt, die so einen ganz ausgetüftelten Diebstahl begehen mit so einem Tunnel, der gegraben wird. Und es geht auch irgendwie um so eine britische Prinzessin, von der irgendwelche kompromittierenden Fotos erbeutet werden sollen und so. Fand ich gut.
Ich erinnere mich, ich habe jetzt einen totalen Brainfuck, weil ich nicht weiß, ob ich jetzt komplett daneben liege und deshalb im nächsten Film eigentlich gar nicht die Hauptrolle spielt, sondern nur eine Nebenrolle. Was zeigt, wie toll ich mich an Filme erinnern kann. Aber ich weiß, dass ich den Film damals auf einen meiner Top-3 Plätze des Jahres hatte. Und zwar auch einer dieser Filme, den wir in der Action-Bubble alle abgefeiert haben, bis zu geht nicht mehr, als einen der bestinszenierten Stunt-Filme seiner Zeit. An der Story kein Gramm Fett zu viel. Und die ganze Mainstream-Presse so was für ein Scheiß. Ja, also keine Ahnung. Das ist Cellular von David R. Ellis, einem ehemaligen Stuntman, der ganz tolle Filme gemacht hat und dann aber leider 2011 viel zu früh gestorben ist.
Cellular?
Ich glaube, der ist auf Deutsch aufgelegt.
Sagt mir gar nichts. Also
ich überlege gerade, ob Chris Evans oder Jason Statham die Hauptrolle spielt. Und Statham ist der Böse. Das kann auch gut sein.
Chris Evans?
Also ich weiß
nicht. Aufgelegt sind oder ist es nicht?
Da wird irgend so ein Typ angerufen.
Ist es Colin Farrell?
Nein, das ist ja Phone Booth.
Ah.
Ja, nein, es geht darum, dass ein Typ angerufen wird von einem Entführungsopfer.
Mhm.
Ich glaube aber, das ist Chris Evans. Und dann kann er nicht auflegen und die Cellular, also die Handy-Dings wird quasi, der Strom wird immer weniger. Ah, und ja, wenn er ja, sozusagen okay. sie nicht gefunden hat, bevor der Strom weg ist, dann, dann ist sie verloren, weil sie nicht weiß, wo sie ist.
Okay, ja, ja. Mhm.
Und das ist ein ganz, ganz, ganz fantastischer Film. Und selbst wenn das jetzt überhaupt kein Jason Statham-Film ist, diesen Film kann ich nicht oft genug loben. muss ich unbedingt wieder gucken. Den haben wir damals schon gegen die große Mehrheit und gegen alles verteidigt. Einer der großen, vergessenen Filme der Nullerjahre. Guckt ihn alle, Cellular.
Dann sage ich jetzt auch mal einen, der so ein bisschen die Regeln sprengt. Nämlich Fast and Furious 8. Ich weiß, dass es natürlich kein Jason Statham Film ist, in dem Sinne, dass er da die Hauptrolle spielt. Aber er und Dwayne Johnson sind ohne Frage das Highlight dieses Films, weil die halt einfach diese unfassbar gute Chemie zusammen haben. Und diesen quasi in jeder Sekunde, wo die beiden irgendwie zusammen auf der Leinwand zu sehen sind, an sich reißen. Und für die besten Sprüche und die besten Szenen und die besten Momente des ganzen Films zuständig sind. Hat dann leider in dem Spin-off, dem gemeinsam, nicht mehr ganz so gut funktioniert, also Hobbs & Shaw.
Das war wirklich mies.
Das ist leider so ein bisschen so ein Fall, glaube ich, wo dann einfach dann irgendwie die Egos oder die Agenten oder wer auch immer dann halt irgendwie zu viel Einfluss auf den Film hatten.
Ja, wobei ich habe ihn auch deshalb nicht genommen, weil klar ist Fast and Furious 8 der Jason Statham-Film, aber Fast and Furious 7 ist halt so viel besser als 8. Also hat er den vielleicht am Ende nur schlechter gemacht?
Nee.
Weiß es nicht. Ja, auf Platz 2 habe ich Safe.
Ah ja,
also
okay.
Natürlich muss Safe mindestens 4,5 Sterne bekommen. Auch wieder eins der Action-Highlights der letzten 10 Jahre oder so. Boaz Yakin, der da richtig aufdreht. Ja, ganz großartiger Film. Shelter noch viel, viel besser, aber ja.
Und ich habe auf Platz 1 einen
Da werden wir jetzt wahrscheinlich denselben haben.
Einen geteilten Platz 1, nämlich Crank 1 und 2.
Ja gut, ich habe mich dann einfach mal für Crank entschieden.
Den ersten,
ja. Wobei ich vielleicht sogar 2, also für mich ist es auch.
Dann sage ich jetzt einfach Crank 2 und du sagst Crank 1.
Von mir aus, dann bin ich jetzt der Uncoole.
Ja, es ist schon der Wahnsinn, die Filme sind einfach super. Die sind einfach super.
Ja, genau. Die Geburtsstunde von Neville, Dine und Taylor, die ja dann noch so ein paar andere Sachen gemacht haben, ja. Die auch alle viel besser sind als ihr Ruf.
Finde ich tatsächlich auch, inklusive Ghost Rider 2.
Ja, der ist sowieso geil. Viel, viel besser als Teil 1. Gamer, total vergessen, mit Gerard Butler, der ist auch ganz toll. Als sie sich dann getrennt haben und jeder seine Sachen gemacht hat, war es dann nicht mehr ganz so geil.
Das blitzt manchmal noch so auf. Wie heißt denn der mit Nick Cage? Mom and Dad oder so?
Ja, wo irgendwie die ganzen Eltern auf einmal anfangen, ihre Kinder umzubringen.
Da gibt es so Momente, auch natürlich wegen Nick Cage alleine, aber da blitzt so manchmal ein bisschen, in manchen Momenten blitzt da auf, dass es einer von den Crank-Regisseuren ist, der den gemacht hat.
Ja, also Crank ist ja diese Sache, dass er hat irgendwie so ein Herzschrittmacher eingebaut bekommt oder so und wenn er sich elektrisch nicht auflädt, dann krepiert er und muss die ganze Zeit irgendwie seinen Herzschlag über so und so viel Schlag pro Minute halten. Und das passt, passt Inszenierung und Story halt perfekt zusammen, weil das sind halt auch diese Wahnsinnigen, die so diese, was weiß ich, Kameras auf Rollschuhe stellen und irgendwie rumfahren. Also diese ganzen wilden Inszenationstechniken, die man heute leider alle einfach am Computer macht, die haben die halt noch so als ehemalige Stunt-Leute da auch irgendwie selbst durchgezogen und die wildesten Kamerafahrten da eingebaut, no matter what. Und das war da halt zu der Zeit, heute wirkt das gar nicht mehr so besonders, aber zu der Zeit war das halt total wild, sowas in großen Hollywood-Filmen zu sehen und hat wahnsinnig Spaß gemacht.
Ja, kann ich nur unterschreiben.
Genau. Also guckt Shelter im Kino und guckt danach hier die 7, 8 Filme, die wir gesagt haben, nochmal im Heimkino. Damit kommt ihr dann durchs Jahr, durchs Statham-Jahr.
Genau, bis Mutiny dann erscheint, im September oder so, glaube ich.
Genau, da geht's nochmal aufs Containerschiff. Zumindest da fahren die noch im Kino.
Und ich glaube, Statham ist wieder ein Ex-Elite-Soldat, der, glaube ich, jetzt aber als Bodyguard arbeitet. Also nicht ganz so fernab von seinem alten Beruf.
Ich dachte, er arbeitet sogar einfach als
Als was?
Schiffsmensch.
Nee, oh Gott, jetzt muss ich ganz tief in meinem Gedächtnis kramen, als ich das letzte Mal, was ich über Mutiny geschrieben habe. Aber soweit ich mich erinnere, ist es da irgendwie so, er spielt natürlich einen Ex-Elite-Soldaten, der jetzt als Bodyguard für so einen Milliardär arbeitet und dann wird irgendwie der Milliardär vor seinen Augen ermordet und ihm die Schuld daran in die Schuhe geschoben und das lässt er natürlich nicht auf sich sitzen, so ungefähr.
Dann ist das nochmal ein anderer Film, weil ich habe von einem Statham-Film, der dieses Jahr noch kommt und auf einem Schiff
aber der
spielt.
Der spielt dann irgendwie auf dem Schiff, warum auch immer, das weiß ich nicht. Aber irgendwo muss ja auch, Mutiny heißt ja Meuterei, also irgendwo muss ja das auch herkommen.
Genau, und dafür darf ich jetzt absolut gar nichts sagen, aber aus dem Film, der auf dem Schiff spielt, habe ich schon 20 Minuten gesehen, die auf dem Schiff spielt. Deswegen weiß ich auch, worum es dann auf dem Schiff geht.
Okay,
vielleicht nochmal um was anderes.
Okay,
dann, aber es passt schon sehr gut zu dem, was man sonst deshalb erwartet. Ja. Und da kriegt man, glaube ich, nochmal die volle Dröhnung.
Okay, alles klar. Das ist ja manchmal auch so, dass diese ganz frühen Synopsen zu irgendwelchen Filmen, die veröffentlicht werden, dann nur so am Rande was damit zu tun haben, worum es in dem Film dann eigentlich geht oder so. Oder ich erinnere mich einfach falsch, das kann auch durchaus sein. Dann Schande auf mich und Asche auf mein Haupt.
Genau, damit können wir aufhören.
Schöne Schlussworte.
Julius hat es mal wieder versucht. Ich glaube, wir warten dann beim nächsten Mal doch lieber wieder auf Marvel.
Auf Zumania 3 oder so. Vielleicht, da kann ich wieder glänzen.
Nein, Marvel, ich meine, jetzt kommt das Avengers-Jahr.
Spider-Man und Avengers, ja.
Ich glaube, so die gesamte zweite Jahreshälfte beenden wir diesen Podcast und machen stattdessen das wöchentliche Avengers-Update.
Ja, warum nicht? Wir müssen auch mal wieder eigentlich so eine Marvel-Retrospektive machen. Das haben wir ja mal angefangen mit den ersten drei Phasen. Das wäre jetzt mal vor Avengers 6 eigentlich ein guter Zeitpunkt. Dass wir mal wieder zurückblicken auf die Filme und Serien, die seitdem erschienen sind. Also seit Avengers 3 und
ganz unbedingt. Ich wusste nicht mal, dass wir das für die ersten drei gemacht haben.
Siehst du mal. Und das lief, glaube ich, sogar, das wurde viel gehört. Das kam gut an.
Ja. Es ist auch gleichzeitig das, was ich wahrscheinlich wirklich am dringendsten hören sollte. Und aber das, wo die Chance, dass ich das tatsächlich einschalte, am niedrigsten ist.
Mhm. Ja, ich verstehe, was du
Aber unsere ZuhörerInnen sind da wahrscheinlich ganz anders drauf als ich und dementsprechend Marvel gerne. Ich bin jetzt zumindest auch wieder ein bisschen neugierig auf das Jahr. Zuletzt, also ich glaube, ich hatte letztes Jahr auf keinen Film so wenig Bock wie auf Captain America. Also das war wirklich, da bin ich auch, glaube ich, in einer verlängerten Mittagspause reingegangen. Das war wirklich wie so Hausaufgaben.
Aber du hast noch alle gesehen. Das ist ja schon mittlerweile auch nicht mehr selbstverständlich.
Aber ich habe nicht alle Serien gesehen.
Nee, okay, gut. Ja,
da hat mich ja auch, ich habe ja angefangen, ganz brav, aber ich habe so ein halbes Jahr gebraucht, um durch die 8 Folgen von Captain America und The Winter Soldier. Und dann, ich konnte danach nicht mehr. Das ging nicht mehr.
Ja, das scheint ja so ein bisschen sowieso so ein Problem zu sein, wo sie jetzt mittlerweile auch selber schon wieder sich abgewandt haben von, dass das nicht die beste Idee war, so gleichzeitig irgendwie beides zu versuchen.
Ja, vor allem, man kann ja vielleicht auch mal Serien machen, die auch Spaß machen.
Zum Beispiel, ich weiß nicht, das führt jetzt langsam echt weit weg davon, aber warum nicht? Ich meine, wir haben ja noch Zeit ein bisschen. Wonder Man war zum Beispiel echt fantastisch. Also falls du doch nochmal eine Marvel-Serie sehen willst, die wirklich auch gar nichts mit dem MCU zu tun hat und irgendwie mal was ganz anderes macht, kann ich das auf jeden Fall sehen.
Ich gucke nicht einfach irgendwelche Serien. Wenn, würde ich chronologisch weitergucken.
Okay, naja.
Ich glaube, da kam sogar was Okayes. War das die zweite Staffel Loki dann oder so?
Ja,
oder
Loki ist auf jeden Fall gut.
Irgend sowas wäre dann als nächstes dran gewesen. Ich wusste ja, was dann noch alles kommt. Und die Hälfte davon kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Ja, naja. Wie gesagt, ich glaube, dass so langsam wird es dann noch nicht mehr unbedingt nötig sein für die Filme. Ich glaube, das haben sie jetzt auch eingesehen, dass das leider nicht so funktioniert.
Ja. Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, wie gesagt, sehr gerne. Macht immer großen Spaß.
Gut. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.
Ciao. Ciao.